Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Überschwemmungen in Naharia, hoher Wasserstand am See Genezareth. So meldete es vor einigen Tagen Israelnetz. Die Regenfälle im Januar brechen jahrzehntealte Rekorde. In manchen Regionen Nordisraels fielen binnen 2 Wochen mehr als 400 Millimeter Niederschläge. So viel wie seit 51 Jahren nicht mehr in so einem Zeitraum. So teilte es der israelische Wetterdienst mit. In Deutschland wäre das kaum eine Schlagzeile wert gewesen. Doch in Israel, da sind Meldungen über die Regenmenge lebensentscheidend, lebenswichtig. Warum? Das wird deutlich, wenn wir den Predigttext für den heutigen Sonntag hören. Ich lese uns Gottes Wort aus Jeremia 14. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten, sie sinken trauernd zu Boden. Und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser. Aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf uns doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Jesus Christus, das ist jetzt dein Wort für diesen Gottesdienst. Wir bitten dich, sprich du uns an und lass uns erkennen, was vor dir wichtig ist. Amen. Nein, kein Wasser vom Himmel, keine Überflutungen. Eine furchtbare Dürre hat das Land heimgesucht, eine schreckliche, existenzbedrohende Trockenheit. In den Wintermonaten, da war nur wenig Regen gefallen und jetzt ist das Land völlig ausgetrocknet. Während es bei uns in Deutschland das ganze Jahr über regnet, fällt in Israel die Regenmenge innerhalb weniger Wochen, innerhalb weniger Monaten im Winter. Darum schlugen schon die Menschen in biblischer Zeit Zisternen in den Kalkstein, um in den Wintermonaten das Wasser zu sammeln und es dann im Laufe des Jahres sparsam zu verbrauchen. Doch wenn es im Winter zu wenig oder viel zu wenig regnete, dann halfen alle Zisternen nichts. Dann drohte über kurz oder lang eine Hungerkatastrophe, Elend und Tod. Was das für die Menschen bedeutete, das schildert unser Predigttext eindrücklich. Doch in diesen Tagen Jeremias, da ist es nicht nur die Not an sich, die dem Volk zu schaffen macht. Es ist nicht nur eine Naturkatastrophe, das die Menschen erleben müssen. Nein, es ist Gottes Gericht. Gottes Gericht, das so schwer auf den Menschen lastet. Israel erlebt und durchlebt das Gericht seines Gottes. Den Menschen ist klar, Gott selber hat den Himmel verschlossen. Darum fiel kein Tropfen Regen mehr vom Himmel und die Bäche versiegten, die Brunnen trockneten aus. Das Land verdorrte, die Menschen verschmachteten. So bestürmen die Menschen in ihrer verzweifelten Lage Gott. feiern Bußgottesdienste, bringen Opfer dar, bekennen ihre Schuld. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf uns doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir gegen dich gesündigt haben. Sie bitten ja, sie drängen Gott geradezu, doch endlich einzugreifen und sie zu retten. Sie appellieren an den Namen ihres Gottes. An seinen Namen, da hatte doch Gott seine Barmherzigkeit, seine Güte und sein Erbarmen gebunden. Herr, so hatte er sich vorgestellt am Sinai, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Gottes Namen, der garantierte doch seine Hilfe. Gottes Name, der garantierte doch Vergebung. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die da groß ist, betet David in Psalm 25. Und am Ende eines jeden Tempelgottesdienstes, da wurde doch der Name Gottes im Segen über dem Volk ausgerufen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Auch wenn Gott allen Grund hatte, wirklich allen Grund hatte, dem Volk zu zürnen und ihre Missetaten zu ahnden, um seines Namens willen, muss er doch eingreifen, das Gericht beenden und retten. Die Menschen appellierten an Gottes Namen und appellierten daran, dass ihr Gott doch unter ihnen wohnte. Du bist ja unter uns, Herr. Du hast uns das, auch das hast du uns doch am Sinai versprochen. Ich will meine Wohnung unter euch haben und eure nicht überdrüssig werden. Ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Und der Tempel in Jerusalem, der Wohnort Gottes, der war doch der sichtbare Beweis dafür. Garantierte Hilfe, Bewahrung, Überleben, Rettung. Davon waren die Menschen überzeugt und daran erinnerten sie jetzt ihren Gott. Und so schreien sie, ach Herr, warum nur hinaus und halten Gott seine Tatenlosigkeit und sein Versagen vor. Gott, warum stellst du dich an, als wärst du ein Fremdling, ein Tourist, der nur über Nacht im Lande bleibt, der übernachtet und dann sich wieder auf und davon macht? Wir sind doch dein Volk. Und es ist dein Land, dein Augapfel, dein Erbteil. Herr, warum bist du wie ein Held, der nicht weiß, was er tun soll? Hast du deine Fähigkeit zu retten verloren? Oder was? Bohrende Warum-Fragen, murrende Vorhaltungen, was Gott nicht alles versprochen hatte. Bohrende Warum-Fragen, die ihn dazu bringen sollten, es mit dem berechtigten Gericht nicht zu weit zu treiben und doch endlich einzugreifen und die Schleusen des Himmels zu öffnen. Doch der Himmel bleibt verschlossen. Die Opfer, die Bußgottesdienste, die Bittgebete finden keine Erhörung. Sie gelangen nicht einmal vor Gott. Hart, abweisend ist die Antwort, die Gott dem Propheten gibt und die Jeremia unmittelbar im Anschluss an unseren Predigttext so festgehalten hat. Und der Herr sprach zu Jeremia, du sollst nicht für das Wohl dieses Volkes bitten. Und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so hätte ich doch kein Herz für dieses Volk. Treib sie weg von mir und lass sie weggehen. Der Himmel, er bleibt auch für die Fürbitte verschlossen. Gott untersagt dem Propheten sogar die Fürbitte und die Fürsprache für sein Volk. Gott hat genug von der Wankelmütigkeit der Menschen, die immer nur dann, wenn es ihnen schlecht geht, zu ihm kommen und von ihm etwas wollen. So oft hatte er es erlebt. In der Not erinnerten sie sich an ihn. Doch wenn die Not vorbei war, wenn er geholfen hatte, dann wandten sie sich ab und anderen Götter wieder zu. Damit ist jetzt Schluss, sagt Gott. Ich bin des Erbarmens müde, heißt es wenige Absätze später. Sie merken, es ist ein harter Text, der uns heute als Predigttext, als Gotteswort gegeben ist. Keine angenehme und auch keine leicht verdauliche Kost. Es ist ein Wort, das aufschreckt, das wachrüttelt. Drei Aussagen aus diesem Text greife ich auf. Die erste: Es gibt ein zu spät. Das ist das Erste, was wir in unserem Text erkennen und auch wahrnehmen müssen. Die Reue Israels, seine Umkehr, die Buße kommt zu spät. Das Volk steht unter Gottes Gericht. Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang, hatte Gott die Menschen gewarnt, zur Umkehr gerufen, zum Vertrauen auf ihn allein gerufen. Doch sie wollten nicht hören. Jetzt ist das Gericht eingetroffen. Gott vollzieht sein Gericht. Und es lässt sich nicht mehr abwenden. So erinnert uns Gottes Wort heute Morgen daran, dass auch wir einmal vor Gottes Richterstuhl treten müssen. Dass Sie und ich, dass wir uns verantworten müssen für unser Leben vor Gott, für unsere Lebenseinstellung, für unser Verhalten. Unser Verhalten Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Und wenn wir vor Gottes Gericht stehen und unsere Sünden uns vor ihm verklagen, wenn wir dann vor Gott stehen, dann hilft uns alles Eingestehen und Bekennen nichts mehr. Dann ist die Entscheidung gefallen. Dann kann uns nur noch einer weiterhelfen. Nicht wir, sondern Jesus. Dann kommt es darauf an, dass Jesus für uns das Wort ergreift und sagt: Vater, für die bin ich gestorben. Ja, er hat gegen mich rebelliert und gegen dich und ist an Menschen schuldig geworden. Aber er hat mir vertraut und seine Hoffnung ganz und gar auf mich gesetzt. Um meinetwillen sprich ihn frei und schenke ihm das Leben. Unser Gotteswort, es erinnert uns an den Gerichtstag Gottes. Und ein zweites, es warnt uns vor einem falschen Automatismus. Die Gefahr des falschen Automatismus. Du bist ja unter uns, Herr. Und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Mit diesen Worten schließt die Klage. Mit diesen Worten fährt das Volk, um es salopp zu sagen, zum Schluss noch einmal harte Geschütze auf, schwere Geschütze. Murrend halten sie Gott vor die Nase, was er ihnen alles zugesagt hatte. Und das sollte jetzt nicht mehr gelten? Wie? Das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht sein. Das Volk erhebt hier geradezu einen Anspruch gegenüber Gott, meint von Gott etwas einfordern zu können, als ob Gott in ihrer Schuld stehen würde. Aus Gottes Zusagen hatte das Volk einen Anspruch auf Rettung durch Gott abgeleitet, frei nach dem Motto: Es ist doch Gottes Job zu vergeben. Doch Gott sagt: Nein, so ist das nicht. Wir entdecken, wir lernen hier, es gibt keinen Anspruch und kein Recht auf Gottes Hilfe und Gottes Vergebung. Gott muss nicht retten und Gott muss auch nicht vergeben. Wir können seine Hilfe und Vergebung nicht einfordern. Dass Gott rettet und vergibt, ist nicht zwangsläufig die Folge seiner Liebe, sondern das unerklärliche Wunder seiner Güte. Gott ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte, aber ist dazu nicht verpflichtet. Es ist jedes Mal neu ein Wunder, wenn Gott so handelt, an Ihnen und mir so handelt. Dass Gott mir und Ihnen vergibt, ist jedes Mal neu unverdientes Geschenk, unbegreifliche Gnade, überraschende Barmherzigkeit. Ein Geschenk, Das können wir nicht einfordern. Gnade bleibt unkalkulierbar und auch unverdient. Und selbst wenn Gott zum tausendsten Mal mir die Schuld vergibt, dann muss er das beim tausendundeinsten Mal nicht wieder tun. Das Volk Israel unterlag einem Missverständnis. Für sie war die Vergebung Gottes ein Automatismus. Sie wähnten sich in Sicherheit. Wer meint, sicher zu sein, wer meint, ein Recht auf etwas zu haben, der hört auf zu vertrauen, der hört auf, Gott zu vertrauen. Wer davon ausgeht, Gott muss vergeben, der hat aus Gott einen Götzen gemacht, einen Gott nach seinem Wunschbild, einen Rettungsautomaten, den er irgendwann nicht mehr ernst nimmt. Denn auf Einwurf der Bitte folgt automatisch die Ausgabe der Vergebung. Wer sich sicher wähnt, dem geht es nicht mehr um Gott. Der gebraucht ihn für seine Interessen. Rettung gibt es in der Bibel nie automatisch, sondern immer nur im Vertrauen auf Jesus Christus, in der Bindung an ihn, den menschgewordenen Gott. Es reicht nicht, einmal getauft, sich einmal bekehrt, einmal zum Glauben, einmal neu angefangen zu haben. Nein, es geht um das immer wieder neue Vertrauen auf ihn. Und wer Jesus vertraut, der geht nicht von einem Automatismus aus oder einer Selbstverständlichkeit. Der hält Gott nicht vor, was er tun muss und zu tun hat, sondern er überlässt sich ganz und gar Gott. Der überlässt sich ganz und gar Jesus Christus und was er tun wird. Wer sich vertrauensvoll an Jesus wendet, der hat erkannt, ich bin ein hoffnungsloser Sünder, hoffnungslos verloren. Nur wenn Jesus für mich eingreift, nur wenn Jesus mit mir tauscht, er meinen Tod stirbt und ich sein Leben erhalte, dann gibt es für mich Zukunft. Und so verlässt er sich ganz und gar auf Jesus, auf Gott, wie Gott entscheiden wird. Das ist meine, das ist ihre Hoffnung. Und er vertraut, dass sich Gott ganz und gar für mich und dich entschieden hat und darum unser Leben will. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. So lässt Jesus den Sohn im Gleichnis sagen. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Sohn rechnet nicht mit Vergebung. Er rechnet sich die Gnade nicht aus. Er geht davon aus, als Tagelöhner sein Dasein fristen zu müssen. Doch der Vater überrascht ihn in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. Er nimmt ihn wieder als Sohn auf. Die Gefahr des Automatismus. Gottes Wort warnt uns davor. Allein im lebendigen Vertrauen, allein im Glauben an Jesus Christus und seine Gnade liegt die Rettung. Das ist unsere Gewissheit. Und ein drittes, das unser Text uns heute mitgibt. Jesus auch im dürren Land vertrauen. Jesus auch im dürren Land vertrauen. Das Gericht über Israel vollzieht sich hier innerweltlich. Es vollzieht sich in Form von Hunger und Leid. Und für manchen, ja, bedeutete das auch den Tod. Seit Karfreitag stehen wir nicht mehr unter dieser Form des Gerichtes. Gott straft uns nicht mehr hier und heute, indem sich unsere Lebensverhältnisse verschlechtern. Keiner muss aus seinem Ergehen, aus Erlebnissen, aus seiner finanziellen Situation oder aus seiner Gesundheit den Schluss ziehen, dass Gott ihn straft. Nein, seit Karfreitag gilt, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus Christus. Auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und doch leben wir in einer Welt, die durch die Sünde aus den Fugen geraten ist. Seit dem Sündenfall ist die Schöpfung nicht mehr das, was sie war und wie sie sein sollte. Und seitdem hat der Tod und die Dürre Einzug in diese Welt und darum auch in unser ganz persönliches Leben gehalten. Diese Welt und unser Leben ist der Vergänglichkeit unterworfen. Diese Vergänglichkeit, sie drückt auch unserem Leben den Stempel auf. Wir merken es, wenn wir nicht mehr so können wie bisher. Unsere Augen schlechter werden und der traditionelle Sonntagsspaziergang zu anstrengend geworden ist. Wir merken es, wenn wir plötzlich mit einer Krankheit konfrontiert sind oder Beziehungen zerbrechen. Wurde uns etwas trotz größter Anstrengung nicht so gelingt, wie wir es gedacht und erhofft haben, und jetzt andere ungewollt zu Schaden kommen. Solche Erfahrungen, solche Nöte und Ängste sind ja immer auch eine Herausforderung für unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus. Und so stellen sich auch uns manchmal diese Warum-Fragen. Warum greift Gott nicht ein? Warum hilft er mir nicht? Warum nur ist es so gekommen? Ach Herr, warum nur? Wir befinden uns noch in der Weihnachtszeit. Vielleicht steht ja bei Ihnen zu Hause noch der Christbaum. Weihnachten, das bedeutet, der große Gott macht sich ganz klein, wird ein schwacher Mensch. Gott schaut nicht weg, sondern er steigt in Jesus Christus in die Tiefe, bis hinab in den Tod, um uns zu erlösen, um bei uns zu sein. Weihnachten, damit beginnt nicht das Paradies. Jesus verspricht uns keinen Himmel hier auf Erden und auch kein sorgenfreies Leben. Doch er verspricht, nicht von ihrer Seite zu weichen. Er ist an unserer Seite, wenn wir uns wie auf grünen Auen fühlen. Er ist an ihrer Seite, wenn um sie herum alles nur noch verdorrt ist. Jesus hat auch dann die Kontrolle und die Führung über unser Leben, wenn wir selber den Eindruck haben, der Himmel sei verschlossen und Gott höre unser Gebet nicht mehr. Doch dieser Eindruck, er ist falsch. Gott hört nicht nur unser Gebet. Jesus selbst tritt fürbittend beim Vater für dich und für mich ein. Das ist die große Veränderung, die grundlegende Veränderung zur Zeit Jeremias. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, schreibt der Apostel Johannes. Der vertritt dein und mein Anliegen beim Vater. Wenn wir uns und unser Leben unter Fürsprache und Gegenwart Jesu sehen können, dann bekommen wir auch einen neuen Blick auf die dürren Zeiten unseres Lebens. Dann begreifen wir, dass schwierige Wegstrecken der Hand Gottes nicht entzogen waren und nicht entzogen sind. Und nicht nur das, sondern dass die dürren Zeiten und Wegstrecken ein Teil des Weges Gottes mit uns sein können. Das berühmte Gedicht von den Spuren im Sand von Margaret Fischbeck Powers beschreibt das ja eindrücklich. Wir werden möglicherweise nicht immer den tiefsten Sinn dieser Wege verstehen, aber manchmal, vielleicht im Rückblick, begreifen wir, dass diese Wegstrecken nötig waren, um mit Gott ganz neue Erfahrungen zu machen, uns auf etwas vorzubereiten, um uns lebenstüchtig und leidensfähig zu machen. Jesus verspricht uns, ich weiche nicht von deiner Seite. Du bist jeden Moment von mir gehalten und getragen und umhüllt von meiner Fürbitte. Ich Ich weiß, diese Aussagen sind riskant. Und ich bitte Sie, mich nicht falsch zu verstehen. Wir wünschen uns alle ein frohes, ein glückliches Leben. Aber Jesus sagt, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nehme Schaden an seiner Seele? Wer aber Jesus vertraut in schweren Tagen, der ist ein getragener Mensch, geführt, der dort ankommt, wo er erwartet wird. Bitten wir darum, Jesus, jeden Tag neu, dass er uns das Vertrauen auf ihn schenkt und erhält. Wir seine Rettung und seine Liebe nicht selbstverständlich nehmen. Und dass er uns nach Hause bringt. Dort werden die Dürrenzeiten ein Ende haben. Und wir werden aufleben als das, was wir im Glauben jetzt schon sind. Gottes geliebte Kinder. Amen.